Guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Die Eingangsworte, die Christine gelesen hat aus Psalm 71, hätten besser gar nicht passen können. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich denke, so führt uns Gottes Geist. Wir kommen noch drauf. Mir ist beim Vorbereiten eine Geschichte aus alten Tagen durch den Kopf gegangen. Wir hatten in der Oberstufe, und das ist jetzt, das merkt ihr, wie lange das her ist. Wir hatten in der Oberstufe einen Lehrer. Dem hat man nur Fleur gesagt. Französisch, Deutsch hat er Blum geheißen. Blumig aber waren seine Strafen nicht, wenn er denn mal welche ausgeteilt hatte. Zu meiner Zeit hat er Ohrfeigen verteilt, die es in sich hatten. Rouge Wangen waren dann das Resultat und die Zeugen davon. Wer von den Buben eine gefangen hat, der hat das Nervenkostüm von Fleur nicht länger strapaziert. Ich habe diese Zeiten glücklich und schadlos überstanden, obwohl, naja. Aber das werte andere Geschlecht bekam natürlich keine Ohrfeigen. Klar doch. Dafür eine andere Art der Strafe. Sie wurden vor allen anderen wie an den Pranger gestellt. Das war zwar körperlich nicht schmerzhaft, aber wenn eine Lady in die Ecke gestellt wurde, dann war das wohl in der Seele schmerzhaft. Gesicht gegen die Wand und für den Rest der Stunde. Da kommen Erinnerungen hoch, gell? Und sicher könnten auch heute Morgen ähnliche Horrorgeschichten erzählt werden. Geschichten von himmelschreiendem Unrecht dem Schüler gegenüber. Denn der war sich doch keiner Schuld bewusst. Wieso auch? Auf jeden Fall nicht so, dass eine so drastische Strafe gerechtfertigt gewesen wäre. Immer war es der Lehrer, der im Recht war. Immer. Und zu Hause erhielt er noch Support. Manchmal. Der Lehrer hat doch immer im falschen Moment hingeschaut, wenn unter dem Pult die Spickzettel verteilt wurden. Immer hat er das gesehen. Ja. Strafen haben immer eine erzieherische Wirkung, so meinte man damals und manchmal gilt's bis heute. Einer hat Recht, der andere eben nicht. Pech gehabt, dass solche Methoden aber auch einmal zu einer Opsi kommen können, zeigt uns der Predigtabschnitt, den wir heute Morgen lesen. Noch eine Vorbemerkung, unsere ukrainischen Freunde haben den Text auf Ukrainisch in ihrem Handout. Er wird nicht hier erscheinen. Der Text steht Apostelgeschichte 16. Nachdem man ihnen, Paulus und Silas, eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefangenenaufseher an, sie scharf zu beobachten. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf, und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch, und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief so laut er konnte, »Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier!« Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie: Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten: Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Hause wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht, um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern, taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Wie jede Strafe bei unserem Lehrer, wie jede Strafe heute, hat auch diese Sache hier in Philippi ihre Vorgeschichte. Paulus hatte einen Wahrsagegeist aus einem Medium ausgetrieben, also aus einer Person, die von anderen Menschen für ihre Zwecke missbraucht worden war. Und die hatten Kapital aus ihr geschlagen. Eine solche Person konnte hellseherisch Kontakt mit der anderen Welt aufnehmen, also durchaus okkult und entsprechend von fremden Geistern belastet. Und nun waren ihre Auftraggeber eine ergiebige Einnahmequelle los. Durch Paulus. Klar, dass man Paulus damit auf die Abschussliste setzte. Ja, wenn die Geldquelle plötzlich versiegt, was dann? Man machte wörtlich kurzen Prozess mit Paulus und Company und schleifte sie vor die bestechlichen Richter. Und das Urteil konnte ja nicht gut ausgehen. Hinterste Zelle, dazu noch Hände und Füße in den Block, kein Entrinnen, keine Chance. So sah das also aus für Menschen, die im Auftrag Gottes unterwegs waren. Für Menschen, die in Gottes Auftrag andere Menschen in die Freiheit des Glaubens geführt hatten. Man hatte sie ins Loch gesteckt. Wie oft schon sind auch Christen bis heute in ein Loch gesteckt worden oder selber hineingefallen, nachdem sie doch so viele Tage, so Gutes und mit viel Erfahrung im Glauben erlebt haben. Aber der Feind wartet ja nur auf seine Gelegenheit, diesem Hoch im Glauben eine Falle zu stellen. Kennen wir doch. Dann wartet er mit Anklagen und Vorwürfen, dann will er sie mit Krankheit oder geistlicher Anfechtung in ein Loch werfen, darin ist er Meister. Und auch dann, wenn die psychische Decke auch ganz hauchdünn ist. Wie hier bei Paulus und Silas, wegen einer guten Sache. Sie hatten einen Menschen befreit von fremden Geistern. Wegen einer Befreiung sind sie nun die Gefangenen, aber ganz anders. Bei allen positiven Signalen, die dieser Text ausstrahlt und an dem wir uns immer wieder festhängen, das muss für Paulus und Silas doch eine herbe Enttäuschung gewesen sein. Denn Schläge hatten die beiden auch noch eingesteckt. Und so waren sie zuhinterst im Knast, wie in die Ecke gestellt, kalt gestellt, abserviert. Kennst du das? In die Ecke gestellt, abserviert, wo du doch so gute Absichten gehabt hast, wo du doch immer im Auftrag von Gott unterwegs gewesen bist. Und jetzt das. Hast du nicht vielleicht auch schon Ähnliches erlebt? Du willst deinen Glauben am Arbeitsplatz leben. Du begegnest deinen Arbeitskollegen als Christ mit entsprechendem Verhalten, redest nicht negativ über andere, willst dadurch Freunde gewinnen und fürs Reich Gottes. Du tust deine Arbeit so gut, wie es dir möglich ist, und dann wird sie nicht honoriert. Du wirst belächelt, man tuschelt hinter deinem Rücken. Du setzt deine Gaben ein und hast doch den Eindruck, hier könnte man helfen. Und dann fährst du eine Abfuhr von ungewohnter Seite ein. Man belächelt deinen Glauben, man wendet sich ab, man tuschelt. Sicher haben sich Paulus und Silas da hinten im Gefängnis in der Stille der Nacht auch verschiedene Fragen gestellt. Sie sind ja nicht erst um 5 vor Mitternacht in die Ecke gestellt worden. Die halbe Nacht waren sie wohl schon da nach dem Urteil. Haben sie sich in Frage gestellt? Haben wir was falsch gemacht? Hätten wir nicht so weit gehen sollen? Warum hat uns Gott nicht gebremst? Haben sie Gott vielleicht in Frage gestellt? Ich kann mir nicht gut vorstellen, dass sie da mit wehenden Fahnen untergegangen sind. Auf jeden Fall brauchten auch sie eine Zeit, lange Stunden, bis sie zur Ruhe kamen und Gott ansatzweise verstehen konnten. Weil so gut kennen wir uns selber ja auch, dass es keinen Schalter in unserem Leben gibt, den man von Enttäuschung auf Halleluja stellen kann. Also wer das kann, soll doch mal die Hand hochheben. Siehst du? Wenn Enttäuschungen kommen, müssen sie auch zuerst einmal verdaut werden. Leer schlucken bedeutet, sich mit dem befassen, was vorgefallen ist. Oder gehst du anders damit um, dass dich Menschen enttäuschen und dich in den Hammer laufen lassen? Enttäuschung, diesen Begriff, kann man ruhig etwas auseinandernehmen und einen Strich dazwischen setzen. Enttäuschung. Eine Enttäuschung befreit von einer Täuschung. Einer Enttäuschung, der du vielleicht lange aufgesessen bist. Wenn aber die Täuschung einmal weg ist, dann kann das Leben wieder freie Fahrt aufnehmen. Ungetäuscht, also auch realistisch und mit neuer Klarsicht, bekommt auch der Glaube wieder Boden unter den Füßen. Und mit dieser neuen Klarsicht kommst du auch wieder aus deiner Ecke heraus, in die dich andere gestellt haben. Wie gut! Als der vergangene Tag zu Ende ging, schaffte Gott etwas Neues. Mit einem neuen Tag nach Mitternacht, mit einem Paukenschlag und mit einem Erdbeben, begleitet von Paulus' Gebet und einem Lobpreis, der durch den ganzen Knast ertönte. Und mit der Befreiung aller Gefangenen von ihren Ketten, da war was los. Heute würde man den Begriff Action bemühen. Aber es war mehr. Es war Gottes mächtiges Eingreifen, unüberhörbar, unübersehbar, unmittelbar. Auslöser war das Gebet von Paulus und Silas, ihre neue Ausrichtung auf den Gott, dem sie Stunden zuvor vielleicht noch etliche Fragen entgegengehalten haben. Auslöser war das Gebet, ihre Ausrichtung auf den Gott, dem sie dienten. Nachdem sie den vergangenen Tag irgendwie verdaut hatten, öffneten sich ihre Blicke und ihr Herz für den Gott, der sie so geführt hatte. Sie hatten sich neu auf Gott ausgerichtet. Dafür haben sie wohl die Zeit auch gebraucht. Und sie beteten. Daraus ging ein neues Lied für Gott im Lobpreis hervor. Wir haben es im Psalm 71 schon gehört. Was das doch bewirken kann. Gott, Gebet löst Erdbeben aus. Ein Beben im Herzen. Gebet öffnet Türen. Gebet macht frei. Gebet löst die Zunge. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur bei Paulus Gebet so war, das kann auch dein Gebet sein. Die Zunge lösen für einen Gott, der angebetet werden will. Wenn sich dein Blick von den Umständen löst, in denen du gerade drin bist, von den Bergen vor und um dich herum, von erlebten Enttäuschungen und das Gebet sich wie in den Vordergrund deines Lebens schiebt, dann ist Erdbebenzeit. Dann bleibt im Leben kein Stein auf dem anderen, dann wird Gott wieder groß. Dann hat er wieder freie Hand, mit dir den Weg zu gehen. Wie mit Paulus und Silas, noch waren sie im Gefängnis, trotz des Lobpreises. Und das hatte Konsequenzen für das Gefängnis. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Worst case für den Mann. Nein, davon hatte er nicht geträumt in dieser Nacht. Das war real, da war er doch völlig durch den Wind. Er zog sein Schwert und wollte sich töten. Er sah seine Verantwortung. Und die Fälle seiner Verantwortung waren soeben weggeschwommen. Er sah sich als den Schuldigen und wollte seine Konsequenzen ziehen, obwohl er fürs Erdbeben ja nichts konnte. Aber seine Logik sagte ihm, dass er jetzt wohl allein im Gefängnis war, weil alle Insassen wohl ausgebüxt waren. Jetzt war er der Gefangene, so dachte er. Alle sind weg und ich bin der Gefangene. Und auf das kommt er dann später noch zu reden. Er war nicht allein im Haus. Wie eine Erlösung hörte er, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Also, sollen wir dem Wunder sagen, dass keiner abgehauen ist, ohne Ketten, offene Türen? Ja also, was fehlt noch? Paulus' Stimme, die hatte er erkannt. Die beruhigte und ermutigte ihn. Wesentlich daran aber für mich ist, wie Gott in dieser Nacht Paulus begegnet ist. Wie er ihn in dieser misslichen Lage aufgerichtet hat. Gott ist zu Paulus und zu Silas in den Knast gegangen und hat ihnen seine Zusage gemacht. Ich bin jetzt hier auch bei euch. Ich kann mir nicht vorstellen, was das ausgelöst hat bei diesen beiden Männern. Ich bin bei euch. Auf jeden Fall sangen sie Loblieder. Man überliest manchmal solche Sachverhalte ganz schnell. Aber was Gott in dieser Mitternachtsstunde getan hat, das hat Paulus und Silas ermutigt. Es hat sie aufgerichtet und zum dankbaren Singen gebracht. Und in der Folge konnte er auch dem Aufseher das erlösende Wort sagen. Wir sind alle hier. Nur keine Panik, wir sind alle hier. Alle? Sind alle hier? Wie hat er das gemacht? Warum floh keiner der Gefangenen und nutzte die offenen Türen? Ein Wunder, auch wieder von Gott bewirkt. Und das schier Unmögliche ist durch den Lobpreis von ganz hinten im Gefängnis möglich gemacht worden. Was doch Gebet und das Lob Gottes alles bewirken kann. Kennst du das? Bis heute und bei uns ist es so. Wenn wir in der Niederlage wieder zum Lob Gottes zurückfinden, dann öffnen sich auch bei uns Blicke und Mauern. Der Blick auf Gott und die Mauern, die gefangen halten wollen. Denn Lobpreis bewegt Gottes Arm. Lobpreis erschüttert bildlich die persönlichen bisherigen Mauern. Wer gefangen ist, auf irgendeine Art und Weise, darf sich dieses Erdbeben zusagen lassen. Lobpreis erschüttert und löst Ketten. Ich bedauere, dass ich seit einer Zahnoperation vor einigen Jahren nicht mehr so gut im Lobpreis mitsingen kann. Aber Gott weiß das auch und Lobpreis für mich ist seither einfach ein Lobpreis des Herzens. Und ich denke, das ist ja der Ursprung fürs Lobpreis. Singen kann jeder. Nein, ich nicht. Aber singen kann jeder. Aber kommt es auch aus dem Herzen? der Lobpreis? Oder nur einfach, weil es da vorne steht und weil es alle so schön machen, da helfe ich mit? Nein. Lobpreis findet im Herzen statt. Solche Ermutigung verschafft dir Luft und schenkt dir einen neuen Blick von dir weg. Gott hat auch nicht zuerst Paulus herausgeholt, sondern er hat Paulus zuerst den Blick freigegeben für den Aufseher, der kurz vor dem Suizid stand. Der war in akuter Lebensgefahr, sich selber das Leben zu nehmen. Und noch ein drittes. Wir wissen alle, Erdbeben dauern in der Regel nur Sekunden, vielleicht einmal 2-3 Minuten. Aber so kurz sie auch sind, sie haben auch in der Regel nachhaltige Folgen. Wie bebt die Erde überall im Moment, auf der ganzen Welt? Einmal abgesehen von Gebäudeschäden prägen sie vor allem Menschen. Das bleibt. Das spürt man immer wieder. Das bleibt unauslöschlich im Gedächtnis hängen. Daran denken Menschen noch lange und können, und das kann das Leben verändern. So geschehen auch in Philippi, als das Beben die Stadt und das Gefängnis erfasste. Und es erfasste vor allem Menschen. Davon berichtet uns dieser Text. Das Erdbeben erfasste die Menschen. Es erfasst diesen Aufseher. Offensichtlich ging es ihm nicht einmal so um die materiellen Schäden, die das Gefängnis durchgemacht hatte. Es ging ihm nicht einmal um die Gefangenen, sondern, wir merken aus dem Text heraus, es ging ihm um den Schaden in seinem eigenen Leben. Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Ist das die allererste Frage, die so ein Mensch angesichts der herrschenden Not sagen kann? Was muss ich tun, wo doch alle Türen offen sind, wo doch alle Ketten weg sind? Was muss ich tun? Der hat doch gemerkt, das Erdbeben hat in seinem Allerinnersten stattgefunden. Es ging ihm um den Schaden in seinem Leben. Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Das war ein Beben der ganz anderen Art. Das war in seinem Herzen. Alles andere war in diesen Momenten nur nebensächlich. Der Mann hat im Singen der Apostel gemerkt, dass ihm selber eine solche Überzeugung fehlte. Manchmal brauchen Menschen solche Beben und Erschütterungen in ihrem Leben, wo sie merken, das geht ja mich an, ich bin gemeint. Wo sie merken, ich muss da eine Antwort auf meine Fragen finden. Solche Beben haben mit Menschen zu tun, die ihres Lebens nicht mehr sicher sind. Währenddem viele Gläubige durch das Vorbild ihrer Eltern und anderer guter Leute selber zum Glauben finden müssen, wieder andere Menschen durch solche persönlichen Erschütterungen wie Verluste in verschiedensten Bereichen hindurchgehen. Und nochmals, andere werden durch ihre angegriffene Gesundheit daran erinnert, dass ihr Leben ein Ablaufdatum hat. Und dann? Dann stellen sich solche Fragen. Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Erste Person Einzahl. Ich, mir, meiner, mir, mich. So geht die Deklination dieser Frage. Was muss ich tun? Das ist die beste aller Fragen. Sie trifft nämlich den Kern aller Fragen. Sie trifft auf das Epizentrum des Lebens. Diese Frage stellt sich jedem Menschen einmal im Leben. Und die Frage findet ihre Antwort in meinem Lieblingsvers, den ich schon oft zitiert habe, Prediger 3, Vers 11. Es ist keine Frage, woher der Mann da in dieser Geschichte auf diese Frage kam. Ohne Zweifel kam er durch die Ereignisse der Mitternachtsstunde darauf und das komplett andere als erwartete Verhalten von Paulus führte den Aufseher zur innersten aller menschlichen Fragen. Und offensichtlich hatten die beiden Apostel ihren Anteil daran, obwohl sie sicher auch andere Gedanken hatten. Sie dachten daran, dass ihnen Gott helfen könnte, hier wieder herauszukommen. Sie hatten ja einen Auftrag. Und sie wussten, dass er auch in dieser düsteren Nacht, in dieser dunklen Stunde Mitternacht, ganz nahe bei ihnen war. Sie hatten sicher ihre Fragen, aber sie haderten nicht. Ihre Fragen hatten sich in Lobpreis gewandelt. Wie gut. Und anstatt, dass sie in ihrem Selbstmitleid vergingen, bewegte sich ihr Herz zu Gott, der das alles zugelassen hatte. Gott hat... Gott hat zugelassen, dass Paulus und Silas ins Gefängnis kamen. Vielleicht wäre der Aufseher nie zu seiner Frage gekommen, wenn die beiden da nicht unter seiner Obhut in der Ecke und im Loch gesessen hätten. Da wäre sein Leben womöglich den geordneten Gang weitergegangen. Er hätte weiter seine Pflicht getan und sein Leben als beschaulicher Beamter der Regierung hätte kaum Aufsehen erregt. Aber Gott hat das Beben im Haus gebraucht, wie nur für ihn. Dass er auf seinem gerade gezeichneten Leben, so richtig schön gerade, plötzlich auf den Kopf gestellt wurde und das veränderte sein Leben. Wie doch Gott Situationen und Leben verändern kann, auch bei uns. Den Aposteln wurde schnell klar, dass der Aufseher im Zentrum von Gottes Absicht stand. Darum konnten sie ohne zu zögern auch antworten: Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Was um Mitternacht als Erdbeben begonnen hat, fand in der Befreiung des Aufsehers seine erste Frucht. Unbeirrt blieb Paulus dabei: Glaube an Jesus. Du musst nicht auf uns schauen. Glaube an Jesus, der ist die Mitte. Diese drei Worte, Glaube an den Herrn, fordern bis heute heraus. Wir brauchen keine langen Erklärungen und Auslegungen. Es genügt, wenn wir mit diesen drei Worten, Glaube an den Herrn Jesus, wenn wir mit diesen Worten Menschen in ihre Verantwortung stellen. Diese Verantwortung können wir nie übernehmen. Wir können sie darauf aufmerksam machen, aber verantwortlich für sein Leben ist jeder selber. Ich bin lange an diesem Zeitbegriff um Mitternacht stehen geblieben. Da hat Gott im Leben der Apostel, im Leben der anderen Gefangenen und im Leben des Aufsehers Geschichte geschrieben. Mitternacht, Nachtstunden, wach im Bett liegen. Da können einige von uns auch davon berichten. Mitternacht, da können wir Gott die Türen öffnen, dass er hereinkommen und mit uns reden kann. Wenn schon der Schlaf nicht kommen will, so gib doch Gott die Chance, mit dir zu reden. Durch diese stillen Stunden, so mühsam sie auch sein mögen, dass er diese Stunden mit dir teilen kann. Sagte doch einer, der viele wache Nachtstunden aufzählen konnte, das da. Anstatt die Schäfchen zu zählen, rede doch direkt mit dem Hirten. Und zuletzt bleibt die Erkenntnis, was Gott zulässt, macht Sinn. Das zeigt sich früher oder später, denn Gott steht zu seinem Wort und er steht zu seinen Leuten, er steht auch zu dir. Amen.